Vielen Erwachsenen geht es ja schon lange so, dass sie sich selbst beim Süchtigsein zuschauen, während sie auf Social Media herumscrollen. Jedem und jede, die anfängt, sich auf den sozialen Netzwerken zu bewegen, merkt ziemlich schnell diese Sogwirkung, die Dopaminausschüttung, diesen Suchtfaktor. Ja, und wenn es schon Erwachsene nicht im Griff haben, wie geht es dann Kindern und Jugendlichen damit? Es gibt sogar schon einen Fachausdruck in Kliniken dafür, soziale Netzwerke Nutzungsstörung. Wenn Menschen durch die starke Nutzung von sozialen Medien wie beispielsweise TikTok oder Instagram psychische Probleme entwickeln. Soziale Medien gelten als Verstärker und das ist eben auch ungünstig, wenn Depressionen verstärkt werden, Essstörungen oder politisch extreme Einstellungen. Professor Matthias Kettemann forscht am Lehrstuhl für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck, ist selbst Vater von 3 Kindern zwischen 2 und 14 Jahren und damit mitten im Thema, wie begegnen Sie denn persönlich Social Media? Mit Grausen oder eher so fröhlichem Optimismus?
Ja, ich hatte schon weniger graue Haare, bevor ich mich mit Social Media beschäftigt habe. Soziale Medien sind sehr herausfordernd für jeden. Als Forscher wie als Vater merke ich das jeden Tag.
Wie ist denn der Stand der Forschung? Wie süchtig macht Social Media wirklich?
Wir wissen, dass soziale Medien ganz bewusst suchtmachende Designs einsetzen. Dieses ewige Scrollen, die Tatsache, dass das soziale Medium nie ein Ende hat, dass es keine Zeitlimits gibt, die Belohnungsstrukturen durch ständiges Hinweisen auf neue Inhalte, Streaks, also das ständige Belohnen, dass man lang online ist, oft online ist auf manchen Plattformen, das alles überfordert die Gehirne unserer jungen Leute.
In der Debatte um ein Verbot für Jugendliche unter 16, da wird immer davon gesprochen, dass es einen gesunden Umgang geben muss, also dass das gelernt werden kann. Wenn wir jetzt ans Rauchen oder an Alkohol trinken denken, da wissen wir ja mittlerweile, es gibt gar keinen gesunden Umgang, also es ist immer schädlich. Wie soll das anders sein mit dem Suchtmittel Social Media?
Während Alkohol und Zigaretten keine positiven Wirkungen haben, hat die Kommunikation über soziale Medien sehr wohl positive Wirkungen. Das heißt, man kann da seine kommunikativen Grundrechte auch gut ausüben. Man kann Verbindungen machen, man kann neue Leute kennenlernen. Gerade junge Leute, die sich etwa Randgruppen zugehörig fühlen aus verschiedenen Gründen, können über soziale Medien Menschen treffen, die Gleichgesinnte treffen. Das heißt, man hat hier schon sehr viele positive Nutzungsmöglichkeiten, wenn man das clever angeht, wenn man entsprechend digital gebildet ist.
Also Sie würden sagen, es gibt eben schon positive Wirkungen, aber wie schaffen wir das in der richtigen Dosis? Weil das ist ja das Problem, es ist zu viel.
Ganz genau. Die Dosis macht das Gift, das wissen wir schon seit Paracelsus. Es ist wie im Straßenverkehr, sage ich immer. Genauso wie wir unseren Kindern beibringen, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen, müssen wir ihnen auch beibringen, wie sie sich sicher in den sozialen Medien bewegen. Sie müssen wissen, was Influencer sind. Sie müssen wissen, wann auch mal ein Stopp einzuziehen ist. Und das kann einmal nach einer halben Stunde sein, nach einer Viertelstunde. Je nach Alter müssen die Eltern hier mit klaren Regeln vorangehen. Aber wir dürfen auch die großen Plattformen nicht aus der Verantwortung lassen.
Was müssen die machen, Ihrer Meinung nach?
Endlich ihre Pflicht nachkommen, effektiven Kinderschutz zu sichern. Und das können sie ganz leicht machen. In manchen Staaten, wie China etwa, gibt es klare Zeitlimits. Nach einer Stunde Nutzung eines sozialen Mediums, wenn man unter 16 ist, schaltet sich das System ab und du kannst erst wieder eine Stunde später dort die Seite aufrufen. Es gibt also technisch viele Möglichkeiten. Die Plattformen haben nur bisher nicht entsprechend von der Politik den Druck verspürt, diese Möglichkeiten auch einzusetzen.
Mich persönlich wundert nicht, dass es in China so ist, weil China ist beispielsweise ja das Entwicklungsland für TikTok. Und von TikTok weiß man, dass es besonders schnell süchtig macht, weil es besonders schnell ist als Medium. Also da werden besonders viele Inhalte in sehr kurzer Zeit angezeigt und auch einfach die Geschwindigkeit ist extrem erhöht, was zu einer starken Dopaminausschüttung führt. Und China, die quasi diese Social-Media-Plattform entwickelt hat, kann aber auch einfach entscheiden, wir machen das jetzt für alle so. Das ist ja in Deutschland, in Europa anders. Wie soll hier die Politik Einfluss nehmen auf die sozialen Plattformen?
Wir sind natürlich in einer glücklichen Lage, dass wir in einem Rechtsstaat sind. Das heißt aber auch, dass die Politik natürlich etwas weniger Zugriffsmöglichkeiten auf private Unternehmen hat. Aber schon jetzt haben wir, nicht zuletzt durch das europäische digitale Recht, die Möglichkeit, die Plattformen stärker an ihre Pflicht zu erinnern, Kinder zu schützen. Es gibt den Rechtsakt zu digitalen Diensten zum Beispiel, in dem ganz klar drinnen steht, dass die Plattformen sicherstellen müssen, dass ihre Regeln und ihre Empfehlungssysteme verletzliche Gruppen, und dazu gehören auch Kinder, nicht in Gefahr bringen. Sie müssten das der Kommission gegenüber stärker nachweisen. Sie müssten etwa Altersbeschränkungen exekutieren. Sie müssten Zeitlimits einführen. Sie müssten dafür sorgen, dass junge Leute auch gute Inhalte sehen und nicht nur solche, die das Engagement fördern und sie länger online halten.
Das bedeutet also, es müssten Qualitätsstandards formuliert werden?
Na, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn Plattformen verstärkt gegenüber jungen Leuten qualitätsvolle, resilienzfördernde Inhalte ausspielen. Wie gesagt, soziale Medien sind nicht per se das Problem. Die Art und Weise, wie wir sie nutzen und die Art der Inhalte, die konsumiert werden, sind das Problem, weil wir die letzten 20 Jahre die Plattformen im Wesentlichen alleine gelassen haben. Und so konnten sie die Verbreitung der Inhalte optimieren auf eine lange Verweildauer und nicht auf eine Stärkung der demokratischen Selbstbestimmungsfähigkeiten und der persönlichen Entwicklung der jungen Leute.
Ein Beispiel, was mir aktuell sehr auffällt, sind die sogenannten Challenges auf Plattformen. Das bedeutet, das nennt sich zum Beispiel die 90s Challenge. Wer warst du in den 90ern? Da machen wahnsinnig viele Menschen mit, weil es irgendwie lustig ist. Sie laden sehr viele Fotos von sich hoch aus Jahrzehnten, die auf Social Media, aber auch im Internet gar nicht zu finden sind. Also Gesichter von sich, Aufnahmen von sich aus allen möglichen Altersstufen. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, zum Beispiel Algorithmen, aber auch KI-Systemen zu lernen, wie Menschen altern. Und aktuell machen ja die Plattformen einfach alles, damit wir sehr viel über uns preisgeben. Wie könnte das reguliert werden?
Man wird die Menschen sehr schwer daran hindern können, Online-Inhalte von sich zu teilen, wenn sie das wollen. Wir Menschen haben natürlich das Recht, unsere Daten weiterzugeben. Aber man sollte verstärkt einwirken auf die Plattformen, um sie zu der Erkenntnis zu bringen, dass nachhaltige Kommunikationssysteme auch in ihrem Interesse sind. Es ist ja nicht im Interesse der Plattformen, weniger User zu haben oder psychische Probleme zu produzieren. Und die Politik, die jetzt reagiert mit Ideen wie Social Media verboten, ist eine direkte Konsequenz, dass die Plattformen eben die letzten Jahre nicht ausreichend auf junge Leute geachtet haben. Das denen zu vermitteln und zu vermitteln, dass die internen Standards nachgezogen werden müssen und dass die neuesten Forschungserkenntnisse zum Thema gute Inhalte besser integriert werden, das sind wichtige Themen, die man gegenüber den Plattformen stärker kommunizieren sollte.
Wie konkret müsste man Ihrer Ansicht nach die Gesetze formulieren, dass wirklich Druck bei den Plattformen besteht und sie was ändern müssen?
Wir brauchen keine neuen Gesetze, die haben wir schon. Wir müssen die jetzt durchsetzen. Es geht jetzt darum, durch den Aufbau von politischem Druck und entsprechenden Incentives die Plattformen dazu zu bringen, die Normen, die wir haben, umzusetzen.
Also geht es eigentlich nur über Druck? Wie ist es, wenn wir jetzt an KI denken? Aktuell sieht man auf den Plattformen vor allem Videos, wo man merkt, es ist durch KI hergestellt. Aber was kommt da noch auf uns zu und reichen unsere Gesetze dafür?
KI-Inhalte sind in der Tat ein ganz großes Thema. Wir müssen viel stärker dafür sensibilisiert werden, was für Inhalte echt sind und welche KI generiert sind. Der Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse ist noch gar nicht absehbar. Die Plattformen selbst müssten anfangen, KI-Inhalte stärker als solche auszuweisen. Es gibt entsprechende Pflichten, auch schon im europäischen digitalen Recht. Es wird noch nicht so ganz durchgesetzt. Aber diese Mischung aus einerseits mehr Digitalkompetenz und andererseits klareren Hinweispflichten auf KI-Inhalte zusammen, das kann schon helfen dabei, die Online-Diskurse wahrheitsorientierter ablaufen zu lassen.
Sagt Matthias Kettemann, Universitätsprofessor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Vielen Dank.